heute zu deinem Kreuz führen darf.
Lass mich nur die Gedanken weitergeben, die du möchtest. Lass mich einfach ein Werkzeug deines Heiligen Geistes sein. Öffne unsere Augen, öffne unsere Herzen, sei du bei uns. Amen. Guten Morgen. So, meine Grüße einstellen. Tja, mir ist heute Morgen ein Wort aufs Herz gelegt. Mal schauen, was ihr davon haltet. Ich lese aus Epheser, aus dem 6. Kapitel. Und die Bibelkenner, glaube ich, wissen jetzt schon, was auf sie zukommt. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tage Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreife den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, und dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden. Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du solche Worte liest. Ich hoffe nicht, dass es jetzt in dir so ist, dass du sagst, oh, bitte, bitte nicht eine Kampfpredigt. Ich will doch eigentlich jetzt lieber ein paar Streicheleinheiten kriegen und Liebe und Frieden von Gott empfangen und dann ganz getröstet nach Hause gehen. So, das ist ja oft die Stimmung, die in uns ist, ne? Weil wir müde sind vom Kampf. Ich möchte dazu zwei Beispiele geben. Vor, weiß ich, 14 Tagen, drei Wochen herum, sah ich einen Film im Fernsehen, der hat mich ganz interessiert. Da ging es nämlich um Pfadfinder. Und ihr wisst, der ist ja meine Leidenschaft. Und da haben sie in einem Dokumentarbericht bei ZDF gebracht, wie auch ein reuerinischer Stamm, und da komme ich ja her, mitten in ein Unwetter geraten ist. Und der Platz wurde überschwemmt und 130 Kinder mussten evakuiert werden und alles. Und in diesem ganzen Bericht haben sie gezeigt, wie gefährlich das ist, in so einem Zelt zu übernachten, wenn die Blitze kommen. Du, seit 20 Jahren übernachte ich im Zelt, aber über dieses Phänomen, wie gefährlich das ist, wenn dann Blitze kommen, wenn Gewitter ist, habe ich mir nie Gedanken gemacht. Und während ich da diese Dokumentation anschaue, puh, ja, ja, war ich die ganzen Jahre viel zu leichtsinnig und müssen wir jetzt alles verändern und was müssen wir beim nächsten Camp beachten und oh was? Und mir ging es gar nicht gut. Und ich habe mir wirklich am Ende Gedanken gemacht, ja, wo kriegst du Informationen, wie man sich am besten schützt? Was nutzt? Müssen wir da neben das Kentgelände einen langen Mast aufstellen mit einem Blitzerpleiter, aber dann wie weit weg? Und solche Gedanken kamen mir. Gleich Aktion, wisst ihr? So, und gestern sah ich in einer Spielshow wieder ein künstlicher Blitzgenerator aufgebaut wurde. Und wie dann jemand da an so einem Rad drehte und dann Blitze mit 100.000 Volt oder sogar 1 Million Volt Stärke daraus kamen. Und dann passierte etwas Verwunderliches. Dann haben sie einen dieser Teilnehmer in einen Anzug gesteckt, wie so ein Kettenhemd von den Rittern. Voll aus Eisen. Und dann haben sie den neben diesen Blitzgenerator gestellt. Na, was sagt der gesunde Menschenverstand? Eisen und Blitz, wusch, puff, Häufchen, Staub, ja? Das genau. Der hat angefangen mit diesem Blitz, der da plötzlich aus dieser Maschine kam, zu spielen, hat die Hände hochgehalten und der Blitz ist da in seine Finger rein und abgeleitet und ihm ist überhaupt nichts passiert. Und da habe ich kapiert, warum hast du dir eigentlich jetzt 14 Tage Sorgen gemacht? Du bist doch in einem Schutzanzug. Und der Schutzanzug, der heißt die Waffenrüstung Gottes. Und wenn ich auf ein Camp gehe, dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Natürlich heißt es auch nicht, leichtsinnig zu sein. Aber die Sorgen brauche ich mir nicht machen, weil immerhin ist so ein Schutzpanzer da. Wie ein Käfig leitet er alles ab, was an mich rankommt. Und so habe ich mir dann auch gedacht, ich werde nicht eine klassische Predigt über die Waffenrüstung Gottes halten. Die habt ihr wahrscheinlich schon 20 Mal gehört. Und die Älteren vielleicht schon 30 Mal. Nee, ich will euch einfach 7 Tipps für den geistigen Kampf mitgeben. Und das Erste, was mich hier fasziniert, ist die Aussage, zuletzt seid stark. Wenn wir da im Grundtext nachschlagen, dann steht übersetzt aus dem Griechischen, übrigens kräftigt euch in dem Herrn. Na, dieses seid stark, so, oder Luther sagt, werdet stark. Nee, Luther sagt, seid stark, Elberfelder sagt, werdet stark, so ist es. Meistens ließ ich die Elberfelder. Das mag ja auch so ein Stück Druck auf uns bringen. Oh, schon wieder stark sein. Ne? So, ja. So, und immer muss ich, armer Wurst, stark sein. So, aber dieses im Übrigen kräftigt euch. Wisst ihr, das ist für mich so, als wenn ich so gerade einen langen Lauf hinter mir habe und dann kommt einer und sagt, ach komm, trink doch erstmal einen Schluck. Ja, so, komm, iss doch erstmal ein bisschen, kräftige dich doch erstmal. Und da schwingt plötzlich gar kein Druck mehr mit, da schwingt plötzlich einfach nur die Liebe Gottes mit. Kräftige dich doch ein bisschen, werd doch stark in mir. Ist doch alles da. Komm her, ich reich dir jetzt das Wasser. Ich reich dir jetzt das Essen. Und dann werd doch stark. Und das finde ich so schön. Die ganze Geschichte mit diesem Kampf und dieser Waffenrüstung beginnt also damit, dir wird erstmal was gereicht. Ist das nicht schön? Werde stark. Kräftige dich. Wir haben ja so ein bisschen Selbstschuld, dass wir so immer diesen Druck verspüren und auch gar nicht mehr abkönnen. Unsere Gesellschaft hat ja selbst so viel dafür getan, dass wir unter Druck stehen. Wenn ich an die Geschwindigkeit von Information denke, ja, früher hast du einen Brief geschrieben. Ja, und wenn du nicht gleich Zeit zum Antworten hattest, hattest du immer noch die Ausrede, dass die Post zu langsam war. Ja. Heute kriegst du eine E-Mail oder kriegst eine SMS und wenn du nicht gleich antwortest, ja, ich habe dir doch vor 10 Minuten eine SMS geschrieben. Ja. Und wir setzen uns manchmal selbst so unter Druck und alles ist so rasend und so schnell geworden und jeder meint, wir müssen alles können und alles wissen und Fehler machen. Nee, warum? Und so haben wir uns ja ganz selbst unter Druck gesetzt. Und das tut uns gar nicht gut, merke ich. So einfach mal zurück zur Natur. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass ihr alle jetzt eure Häuser verkaufen sollt und draußen übernachten. Nee, damit meine ich einfach wieder ein natürliches Leben leben mit guten, vernünftigen Tagesabläufen, ohne Hektik, ohne Stress, mit Ruhe, mit Entspannen, mit mal auch eine Stunde Zeit haben, hinzusitzen und einfach mal über sich und über Gott nachzudenken oder so. Ja, nicht immer nur dieses Gehetzte sein. Das glaube ich, ist auch das, was natürliches Leben sein soll. Wir haben ja manchmal sogar am Sabbat so viel Hektik und so viel Stress, dass man sich manchmal fragt, wo ist denn der Ruhetag, den Gott uns ja geschenkt hat, ja? Also da dürfen wir zurückkommen. Nun, mein erster Tipp, den ich habe im geistigen Kampf, ist: Lerne doch deinen Gegner kennen. Ja, da gibt es ja zwei Sichtweisen. Die eine Seite sagt, warum soll ich mich mit dem Teufel beschäftigen? Ich beschäftige mich mit Gott und das ist gut. Das stimmt, da bin ich voll überzeugt. Auch dafür zwei Beispiele. Ich habe einen guten Bekannten, der ist Banker und zwar ist der an der Kasse. Und den habe ich mal gefragt, sag mal, wie ist das für dich? Erkennst du einen falschen Schein sofort? Oder wie unser eins, kann ja schon mal passieren, dass so ein falscher 50er plötzlich im Portemonnaie ist. Aber wie ist das für dich, wenn du Tag für Tag wirklich mit Geld umgehst? Werdet ihr da speziell geschult von den Banken oder so? Nö, nee, sagt er, ich erkenne die falschen Scheine. Ich weiß nicht, sagt er, ob ich alle erkenne, aber es kommt mir immer wieder vor, dass ich falsche Scheine in der Hand habe und ich erkenne die. Ja, sag ich, ja, erzähl mal, wirst du geschult da drin? Oder habt ihr da spezielle Wochenendseminare mit falschen 50ern um euch rum oder so? Nein, nein, sagt er, ich erkenne die, weil ich ständig mit dem Richtigen zu tun habe. Ja? So, wenn wir ständig mit Gott zu tun haben, dann erkennen wir auch das Falsche, ganz klar. Weil das ganz plötzlich aus der Reihe springt. So, das ist also die eine Sache. Warum soll ich mich mit dem Teufel beschäftigen? Ich beschäftige mich mit Gott. Und dann ist das alles schon perfekt. Das Beispiel, das ich auch dazu geben möchte, hat mein Vater mir erzählt. Ein Kollege von ihm war auf der Bibelschule, sollte Abschlussarbeit schreiben. Thema ging um Jesus und den Teufel. 2 Stunden Zeit und dann hat er angefangen zu schreiben. Und schreibt über Jesus und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. Und irgendwann guckt er auf die Uhr 2 Stunden rum. Jetzt hat er noch nichts über den Teufel geschrieben. Er hat darunter geschrieben, keine Zeit mehr für den Teufel. Punkt. Das ist gut. Du, der hat bestanden. Was willst du denn, wenn ein Pastor keine Zeit mehr für den Teufel hat, ist doch das ein guter Pastor, oder? Ja, voll und ganz lerne in erster Linie Jesus kennen. Aber lerne auch die Taktiken des Teufels kennen, damit du gewappnet sein kannst. Wir driften ja in unserer heutigen Zeit ab. Du kannst auf der Arbeit, kannst du über Gott reden. Das ist okay. Aber fang mal an, über den Teufel zu reden. Nee. Stopp. Der existiert in unserer Welt scheinbar gar nicht mehr. Weg. Jo, der ist beim Geheimdienst, wie du so gesagt hast. So, aber auf der anderen Seite, der ist gar nicht mehr sichtbar. Ja, und jetzt soll ich anfangen, da zu kämpfen, zu stark sein, Waffenrüstung, gegen was, was ich gar nicht kenne, was ich gar nicht sehe. Von daher, lass uns doch einfach mal ganz kurz nur schauen, gegen was kämpfen wir. Wenn ich böse bin zu dir, Ich zu dir. Du bist sowieso nicht böse zu mir, das weiß ich ja. Aber stell dir vor, ich bin böse zu dir. Ja? So, dann wirst du wahrscheinlich sauer auf mich sein, weil du nicht verstehst, warum ich böse zu dir bin. Ja? So, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich bin ein schlechter Mensch, der grundsätzlich auf alle einhaut und böse ist, so mein Charakter oder so. Oder ich habe mich mal in einer Situation gebrauchen lassen vom Bösen, um böse zu sein. Und jetzt ist meine Aufgabe herauszufinden, was wirklich ist. Vielleicht fange ich an, oder fängst du an, mich zu bekämpfen. Dabei mag ich dich eigentlich. Das war halt ein Versehen, Entschuldigung. So, und ganz plötzlich entwickelt sich zwischen uns ein Kampf. Verstehst du? So, genau das ist doch das, was der Teufel provozieren will. Er selbst will sich verstecken, so mich gar nicht zu sehen, und dann schiebt er die anderen vor und sagt, habt ihr euch mal lieb verwehrt? Ja? Wenn wir aber manchmal sehen, was dahinter steckt, dann gibt es eine andere Strategie. Ich könnte zu dir sagen, Entschuldigung, dass ich böse war. Und du könntest sagen, weißt du was? Das ist eine gute Gelegenheit. Lass uns doch mal gemeinsam auf die Knie gehen und gegen den kämpfen, der wirklich dahinter steht. Und dann verabreden wir uns. Wir waren schon vielleicht 4 Wochen nicht mehr zur Bibelstunde und zur Gebetsstunde. Aber plötzlich verabreden wir uns, weil wir gemeinsam einen Feind erkannt haben. Und dann sind wir gemeinsam in der Bibelstunde. Und Guido guckt, dass wir gemeinsam in der Bibelstunde sind. Da waren wir 4 Wochen. Ich weiß, du bist wahrscheinlich... Verstehst du das Beispiel? Versteht ihr, was ich sagen will? Lass uns erkennen, wer unser Gegner ist. Und dann lass uns da kämpfen und nicht untereinander etwas ausführen. Die ganze Bibel ist voll. Und auch das, was ich ja gelesen habe, sagt, wir kämpfen gegen die Fürsten, gegen die Gewaltigen dieser Welt. Und wir müssen nicht untereinander kämpfen. Ich finde das auch so entspannend, dass in der Bibel so klar steht, die Liebe deckt die Menge der Sünden zu. Oh. Jetzt stelle ich mir vor, ich komme hier auf den Hof gefahren bei euch und habe einen Moment nicht aufgepasst und putsch, habe ich dein Auto angefahren. Richtige Beule. Ja, da gibt es natürlich die Reaktion, dass du sagst, den brauchen wir nicht mehr einladen, ne? Der macht ja mein Auto kaputt. Zum Beispiel. Ja. Oder wir könnten das anders lösen, versteht ihr? So, die Liebe deckt vielleicht sogar den Crash mit dem Auto zu oder sonst was, ja? Ich hab von einer Gemeinde gehört, die ihren Pastor entlassen hat. Eine mir gut bekannte Gemeinde. Und was ich so traurig fand, gut, das kommt vor, dass eine Zeit abgelaufen ist, ja? Man hat gut gearbeitet für eine Zeit, aber dann merkt man, es ist was zu Ende und ich gehe an einen anderen Ort. Oder auch eine Gemeinde kann merken, gut, jetzt wäre vielleicht eine andere Richtung besser. Und dann trennt man sich. Aber in diesem Fall war es so, nach der Entlassung sind einige aus der Gemeinde aufgestanden und haben applaudiert. So, und das ist egal, was ist. Das ist nicht richtig. Versteht ihr? Sondern Gott setzt auch Leitung ein. Und die habe ich zu achten und zu ehren. Und da habe ich ganz plötzlich den falschen Gegner gehabt. Nicht jemand, der nicht so war, wie ich mir das vorstelle, was ja noch lange nicht heißt, dass das richtig ist. Sondern jemand, der anders war, warum muss ich auf den einhauen? Sondern wenn er wirklich falsch war, darf die Liebe kommen und darf das einfach zudecken. Und dann kann man wiederum gemeinsam das Gebet suchen und sich nicht die Köpfe einschlagen. Das Zweite, was du wissen musst, ist, Satan kennt keinen Waffenstillstand. Du kannst nicht um 5 sagen, it's tea time, legst die Beine hoch und sagst so, Satan, für die nächste Stunde Waffenstillstand, kein Kampf. Ja. Gewerkschaftlich organisiert. Ja. Du musst einfach wissen, der Teufel ist kein fairer Gegner. Er kennt keine Stillstand in seiner Bosheit. Er ist immer böse. Immer. Petrus sagt es. Petrus, in 1. Petrus steht das, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann. Also ich möchte keinen hungrigen Löwen begegnen. So schnell kann ich nicht laufen. Ja? So, und der Teufel, er geht umher. Also wir müssen merken, geistliches Leben ist keine Wochenendbeschäftigung. Wenn ich als Christ stabil leben will, heißt es, es reicht nicht, sonntags morgens hier zu sein und zur Bibelstunde. Nee, da gibt es ja auch noch den Montag und den Donnerstag und den Freitag und die anderen Tage. So, wie lebe ich jetzt so, dass ich ständig bereit sein kann? Na, was sagt die Bibel uns? Betet ohne Unterlass. Jo. Wann soll ich arbeiten? Was heißt denn betet ohne Unterlass? Beten ohne Unterlass kann so facettenreich sein. Es kann so schön sein. Ich bin heute um 20 vor 9 zu Hause weggefahren. Da habe ich so kalkuliert, normalerweise solltest du um 21:45 hier sein. Wann war ich hier? Um 21:50. Ja, warum? Da waren so viele Sonntagsfahrer, die Heide war so schön und alles und 30, wo 80 erlaubt war. Und ihr kennt ne, den Autofahrergruß. So. Klar kann ich den machen. Wir hatten mal eine alte Oma bei uns in der Gemeinde, die mit 76 noch ihren Führerschein gemacht hat. Diese Oma war köstlich. Die sagt, natürlich kommt es mir öfter vor, dass mir einer den zeigt. Ich fahre halt noch nicht so gut. Ich habe ja erst mit 76 meinen Führerschein gemacht. Aber wisst ihr, was ich dann mache? Ich gebe den immer ein Küsschen zurück. Okay, ja, so. Und ich habe heute Morgen vergessen, für die Leute zu danken. Vielleicht hätte ich danken sollen, dass es so ein schönes Wetter ist. Deswegen waren noch die Leute draußen unterwegs. Ja? Ich habe mich geärgert. Das heißt, ich habe hier übersehen, es gibt keinen Waffenstillstand. Selbst solche Dinge können zur Anfechtung werden. Aber ich hätte doch alle Zeit beten können. Ich hätte doch sagen können, danke Gott für das schöne Wetter. Und danke, dass der Opa, der jetzt vor mir mit 30 fährt, kein Unfall baut, wo ich drin verwickelt bin. Versteht ihr das? Ja? So, ich kann dagegen anders umgehen. Und das geistliche Leben eines Christen sollte, weil der Teufel keine Ruhe gibt, in alle Bereiche unseres Lebens eindringen. Es darf in alle Bereiche unseres Lebens eindringen. Deswegen sagt die Waffenrüstung, Schuhe geschnürt, auch um das Evangelium zu verbrüllen. So, wenn ihr diese CDs draußen verteilt, was ich sehr, sehr toll finde, ganz toll, also fantastisch, dann werdet ihr eins mit Sicherheit nicht tun. Ihr werdet euch, wenn ihr da zu zweit an einem Strand steht und diese CDs verteilt, werdet ihr euch nicht streiten in der Öffentlichkeit, oder? So, es gibt also ganz natürliche Dinge, die wir zu bestimmten Zeiten nicht tun. Es gibt aber auch Dinge, die wir auch ganz natürlich zu bestimmten Zeiten im geistlichen Bereich
einfach nicht tun. Wir dürfen wachsam sein. Wir dürfen wachsam sein? Warum sage ich, wir dürfen wachsam sein? Warum sage ich nicht, wir müssen wachsam sein? Wir müssen wachsam sein, legt doch schon wieder so einen Druck auf uns. Ja? Und ich weiß doch, dass ich das sowieso nicht schaffe, immer wachsam zu sein. Ja? Ich darf wachsam sein, das sagt was anderes aus. Das sagt, weil der Teufel keine Ruhe gibt, wird es vorkommen, dass jeder Christ, ja, dass sogar auch mal ein Heiliger fällt. Und es ist überhaupt nicht schlimm zu fallen. Schlimm ist nur aufzuhören, aufzupassen. Das nächste Mal passe ich wieder auf. Und was sagt uns das Gotteswort? Wenn der Gerechte fällt, dann steht er wieder auf. 7-mal. Ja, so. Also jetzt nicht muss, ich muss, ich muss. Nein, ich darf. Ich darf. Es nimmt den Druck raus. Ich darf aufpassen. Und wenn es mal nicht geklappt hat, darf ich um Vergebung bitten. Und es ist wieder alles in Ordnung. Das ist der nächste List des Feindes, dass er sagt, euch zwei habe ich nicht auseinandergebracht. Wir zwei sind auf die Knie gegangen, statt uns zu streiten. Also muss ich was mit dir selbst machen. Muss dich mit dir selbst entzweien.
Ich bin nicht gut genug gewesen, also brauche ich auch gar nicht zur Gebetsstunde, mein Gebet wird eh nicht erhört. Zum Beispiel.
Ja? So, wir dürfen wachsam sein, wir dürfen fallen, wir dürfen einen Kampf bestreiten und wir dürfen siegen. Da sind wir eigentlich auch schon beim dritten Punkt. Ihr wisst das, was der Teufel bezeichnet wird, als Vater der Lüge. Wenn er dir also einredet, dein Bruder, deine Schwester oder du selbst bist so und so, was muss sofort in uns für rotes Licht leuchten? Überprüfen, ist das eine Lüge? Zu Sokrates kam einmal ein Mann und sagte, Sokrates, dein Freund hat, stopp, sagt Sokrates, ist das, was du sagst, gut? Nein, Sokrates, das ist bestimmt nicht gut, aber dein Freund hat, stopp, sagt Sokrates, ist das, was du sagst, wahr? Ich weiß nicht, ob das wahr ist, ich habe das gehört, aber dein Freund hat, stopp, sagt Sokrates, ist das, was du mir sagen willst, auferbauend, nützlich? Nee, sagt Sokrates, warum sagst du es mir dann, wenn es weder wahr noch gut noch auferbauend nützlich ist, warum sagst du es mir dann? Das ist der Vater der Lüge. Hast du schon gehört? Ist es auferbauend? Ist es gut? Ist es nützlich? Petrus sagt, das, was gut ist, das, was auferbauend ist, davon redet. Hast du schon gehört? Wir waren heute auf der Straße, haben evangelisiert. Nicht, hast du schon gehört? Müller war nicht dabei. Okay, ja, haben wir verstanden. Das, was gut ist, warum sollen wir dem glauben, der sowieso nur lügt? Warum sollen wir ihn auch in anderen Dingen glauben? Warum sollen wir ihm glauben, wenn er sagt, naja, ein bisschen davon ist ja nicht schlimm. So, ein bisschen autogenes Training mit Yoga, so ein bisschen Zen-Buddhismus, beschäftig dich mal damit. Das ist so ein bisschen, ne? So, Das tut dir gut. So, versenk dich mal in dich. Ja? Ja. Was ist denn da schlimm dran? Wisst ihr, wie ich mich am besten in mich versenken kann? Wenn ich eine Gebetszeit mit meinem Herrn und Jesus habe, dann bin ich sowas von versenkt. Ja. Und dann kann ich auch sagen, Jesus, ich habe einen verspannten Rücken. Da brauche ich mich nicht in mich versenken, damit ich meinen verspannten Rücken loswerde. Und das ist es. Wir werden gefüttert mit Lügen. Unsere Medienwelt unterstützt das, indem 2/3 aller Werbung Lügen sind. Wie viele Produkte werden beworben, die gar nicht so gut sind, wie andere, die gar nicht beworben werden? Ja? So. Und so kokettieren wir mit der Lüge, weil das einfach zeitgemäß ist. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Dann gibt es die Bürgerbefragung, dann gibt es die Unterschriftenliste und plötzlich wird die Lüge zur Wahrheit. Plötzlich ist es egal, wenn unsere Politiker homosexuell sind. Ja, die Lüge wird zur Wahrheit. Oder es ist nur eine Vermutung meinerseits, aber ich möchte sie einmal auch so aussprechen. Es ist, wie gesagt, etwas, was ich so sehe. Es gab in der Europäischen Union eine Menge Krisen. Aber ein Land, das über viele, viele Jahre über den Krisen war, war interessanterweise Irland. Da gab es hier schon die eine oder andere Krise und Irland war stabil. Irland hatte Wirtschaftswachstum und alles. Und dann passierte in Irland etwas. Das Gesetz, das Abtreibungsverbot, wurde abgeschafft. Und ein halbes Jahr später war Irland in der ersten Krise. Zusammenhänge? Das sind nicht Dinge, die du jetzt mit wissenschaftlicher Erkenntnis beweisen kannst. Aber nahe dich zu Gott, dann naht er sich zu uns. Wo sind die Werte, denen wir nachjagen? Sind wir beim vierten Punkt. Gürten wir uns doch mit Wahrheit. Das ist doch die große Frage unserer Zeit. Pilatus hat sie schon gestellt. Was ist Wahrheit? Zweifeln ist modern. Toleranz ist modern. Kann man wirklich noch so denken? Kann man wirklich noch so unterwegs sein? Du bist ja ein Fundamentalist. Ja, und dann haben wir schon wieder Angst, gleichzeitig mit den Leuten, die hier Bomben durch die Gegend werfen, in eine Schublade gesteckt zu werden. Warum sind wir nicht Fundamentalisten im Glauben? Unser Glaube ist doch unser Fundament, oder? Dann denkt, dürfen wir doch auch vertreten. Ja, Gender Mainstream, ja, okay. In der EU-Verfassung festgeschrieben. Und jetzt sollen wir dagegen angehen? Es gibt genug Möglichkeiten, seinen Glauben auch wahrheitsgemäß zu leben. Wir müssen einfach die Wahrheit, die Christus uns vor Augen stellt, tun. Manchmal begreifen wir Wahrheit nicht. Manchmal, also mir geht es so, dass ich nicht immer alles begreife, was die Bibel sagt. Aber ich will mehr und mehr dahin kommen, dass ich es tue, auch wenn ich es nicht begreife. Ich erlebe das so in der Tendenz, in der Arbeit bei den Pfadfindern, so mit den Kindern. Früher hast du gesagt, mach bitte. Und dann haben sie es gemacht. Heute sagst du, mach bitte. Und was passiert? Doch, da wird diskutiert, warum sie es machen sollten. Alles wird erstmal diskutiert. Ja? So. Und was passiert? Ich war mit einem Mitte 60er auf einer Campvorbereitung Und wir haben angefangen, einen großen Tisch, ungefähr so lang wie das Ding hier, aus Hölzern zu binden, als Leiter-Mitarbeiter-Besprechungstisch. Alle, kein Nagel, keine Schraube, nur mit Schnüren alles zusammengebunden. Und dann waren noch 5 junge Leute und denen haben wir gesagt, hier die anderen langen Stämme, die wir jetzt hier nicht für den Tisch brauchen, die verteilt bitte auf den einzelnen Plätzen, weil wir haben da auch 9- und 10-Jährige und so ein 7-Meter-Stamm, der ist schon ganz schön schwer, den packt so ein 9-Jähriger gar nicht zu tragen, auch nicht zu zweit. Ja, dann haben die 5 Minuten angefangen und nach 5 Minuten, tuschel, tuschel, dann kamen sie zu uns. Also, wir wollten euch mal sagen, dass das ja ganz schön gemein ist. Ihr lasst uns, jungen Leute, die schwere Arbeit tun. Unser Rücken geht dabei kaputt, wir sind ja noch im Wachstum und ihr selbst sucht euch hier die bequeme Arbeit aus. Wir haben jetzt beschlossen, das läuft andersrum. Wir bauen den Tisch und ihr schleppt. Was sagt der Pimp zum Leiter? Ja, ganz ehrlich, wie oft sage ich das zu Jesus? Jesus, muss ich das wirklich? Möchtest du das echt von mir? Können wir da nicht nochmal drüber diskutieren? Na, was hat Gott dir vielleicht heute gesagt, als das mit den CDs gesagt worden? Du kannst doch 30 kaufen. Jesus, können wir da nochmal drüber diskutieren? Ja, merkt ihr diese Sachen, was da abläuft? Du kennst die Wahrheit, das Evangelium soll verkündet werden, bis Jesus wiederkommt. Ist er schon da? Nein. Also raus, ihr macht's richtig. Und jetzt sagt Jesus, wie du das unterstützen kannst und du sagst, können wir da nochmal drüber diskutieren? Okay. Also, wie gehen wir mit Wahrheit um? Lassen wir sie einfach mal stehen. Glaubt ihr, dass die Bibel vom 1. Mose 1 bis Offenbarung 21 wahr ist? Ja, ich auch. Warum diskutieren wir dann manchmal so kontrovers darüber? Ist nur ein Tipp, nur ein Tipp. Ich sage, es sind 7 Tipps heute für geistlichen Kampf. Wenn ich manchmal weniger diskutiere und mehr tue, dann geht es mir besser. Geht es mir besser. Ich darf doch in der Kraft Jesu einfach das tun, was sein Wort mir sagt. Nehmt den Helm des Heils. Wenn wir anfangen, in Wahrheit zu gehen, in Wahrheit zu laufen, dann werden wir immer wieder hören von anderen, warum tust du das? Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist die, dass der Teufel uns einreden wird, du kannst das doch nicht machen, du hast doch gerade erst vor 2 Tagen wieder am Boden gelegen und gesündigt. Wie willst du jetzt das tun? Was macht der Helm des Heils? Der Helm des Heils sagt uns, Gedanke, der an mich rankommt, du bist nicht wahr. Das Einzige, was wahr ist, ist, ich bin erlöst. Kennt ihr das Lied? Es ist eine Bibelstelle, aber ich finde es auch ein tolles Lied. Die Erlösten des Herrn sollen sagen, die Erlösten des Herrn sollen sagen, die Erlösten des Herrn sollen sagen, ich bin erlöst, preis dem Herrn, ich bin erlöst. Das ist der Helm des Heils. Du darfst dir selbst sagen, ich bin erlöst. Du bist noch gebunden. In Wirklichkeit hat Jesus dich freigemacht. Der Teufel sagt noch, das geht nicht. In Wirklichkeit bist du frei. Wisst ihr, dass wenn ihr dem widersteht, in Wirklichkeit das Stolz ist? Wenn du sagst, aber ich kann nicht oder so, sagst du im Grunde aus tiefstem Herzen, ich will nicht. Denn die Erlösung, die Jesus am Kreuz gemacht hat, ist vollständig. Da gibt es nicht eine Erlösung für dich und eine Erlösung für mich. Und die für mich ist nur 90% und die 10% muss ich selbst dazu tun. Auch meine Erlösung ist vollständig. Auch ich bin erlöst vom Leib dieses Todes. Auch ich wurde von der grausigen Grube auf festen Boden gestellt. Helm des Heils. Was kommen für Gedanken an dich ran? Ich bin frei. Ich bin erlöst. Ich darf anders denken. Ich darf anders denken. Hey, wer sagt dir, dass du schlecht bist? Wer sagt dir, dass du nicht genug Leistung gebracht hast?
Was ist Leistung? Ist Leistung, wenn ich hier meine Ärmel hochkrempel und frage, so, wo steht das Klavier? Und hier so, und alle sehen, ich bin der Fleißigste hier. Ist das Leistung? Sag mir mal, welche Leistung der Schächer gebracht hat, der neben Jesus am Kreuz hing. Was hat denn der für Leistung gebracht? Zugeben, dass ich nicht kann, reicht? Hey Leute, ich kann nichts. Das ist Helm des Heils. Ich darf mir auch sagen, ich kann nichts. Ohne mich verurteilen lassen zu müssen. Was sagt Paulus? Immer wenn ich schwach bin, bin ich stark. Warum? Weil wenn meine Stärke hier weg ist, dann hat seine Stärke doch viel mehr Platz. Du, da gibt's nicht, da, in mir ist das nicht so, es ist nicht wie wenn ich esse. Wenn ich esse, dann, okay, ja, irgendwann kann ich mehr essen und mehr essen. Aber im Geistlichen ist es so, der Platz ist zugeteilt. Und jetzt ist es, wer füllt den aus? Füll ich den aus oder füllt Gott den aus? Und je weniger ich, je mehr Gott. Je mehr ich, je weniger Gott. Oder? So, ich darf sagen, ich bin erlöst, das reicht. Das reicht. Ich brauche mich jetzt nicht darauf zu konzentrieren, mich selbst zu erlösen und abzustrampeln und abzustrampeln und so weiter. Und weil ich das nicht brauche, darf ich anfangen, mir selbst zu verzeihen. Ich bin nicht mehr böse mit mir. Und weißt du, was passiert, wenn du nicht mehr böse mit dir bist? Dann fängt es ganz sanft an, dass du auch mit den anderen anfängst, nicht mehr böse zu sein. Halleluja! Das ist doch ein guter Tipp für einen geistlichen Kampf. Ha? So. Wir kommen noch einmal zurück zu dem ersten Vers. Komm, stärk dich. Werde stark. Werde stark heißt, ich darf in dem allen die Autorität des Auferstandenen anziehen. Als Paulus hin und her verkündigt hat, da gab es dann welche, die haben versucht, ihn nachzumachen und auch gesagt, hier, wir treiben die Dämonen im Namen Jesu aus. Okay. Dann haben die Dämonen gesagt, Paulus kenne ich, Jesus kennen wir auch, aber wer bist du? Ja. Wenn wir aber mit Christus wandeln, dürfen wir Autorität über alles haben.
Dann darfst du die Autorität haben, wenn Satan dich versucht, dass du sagst, hinter mich, weiche, du hast keinen Raum in mir, Punkt. Haben wir, weil wir erlöst sind. Und wisst ihr, Autorität kannst du auch anders nehmen. Ich erinnere mich an unserem Nachbarort in Sittensen. Da gab es einen klugen Mann, der hatte nach dem Krieg einen Baumarkt aufgebaut. Den gibt es heute noch, Rudolf Hase Baumarkt. Und der hat richtig Schotter gemacht. Du, der lief gut, war gut kalkuliert, war gut geführt, der war richtig gut. Und nun hatte Rudolf Sievers, hatte weise gehandelt und hatte schon mit Mitte 40 ein Testament gemacht, hatte einen Sohn. Und hat diesen Sohn in diesem Testament bedacht. Und es kam auch unglücklich und mit knapp 50 hat er einen Herzinfarkt und ist gestorben. Und nun war sein Sohn der Erbe. Aber im Testament stand, dass das Erbe erst anzutreten ist, wenn er 21 ist. Und er war 16. Da war also ein 16-jähriger junger Kerl, der Millionen geerbt hat. Jetzt kannst du dir vorstellen, du wirst jetzt zum Amtsgericht gerufen und dann heißt es Testamentseröffnung und da steht dann drinnen Millionen geerbt. Und dann fragt der Richter oder der Notar, nehmen Sie das Erbe an? Nehmen wir das Erbe an? Wer überlegt denn? Hm? Nö, nein, nehmen wir nicht an. Nee. Nein, niemals, warum sollte ich? Da gibt es ein Erbe in der geistlichen Welt und du wirst gefragt, nimmst du dieses Erbe an? Und jetzt kann es aber vorkommen, dass dir zwar das Ganze schon gehört, aber du es noch nicht benutzen kannst. Weil Gott vielleicht sagt, ich habe noch einen Plan mit dir. Und ich will mit dir ein Stück gemeinsam unterwegs sein. Und dann gehen wir gewisse Schritte. Und während wir gemeinsam unterwegs sind, teach ich dich noch, coach ich dich noch, zeig dir, wie du das Geld verwaltest, das du geerbt hast. Verwalter dieses Erbes in dem Fall von Rudolf Sievers, Rudolf Hase, so habe ich vorher Sievers gesagt. Rudolf Hase heißt es. Sievers ist ein Baustoffhändler, mit dem ich beruflich zu tun habe. Also, es spielt auch keine Rolle, wie der Name ist. War ein sehr, sehr tüchtiger Geschäftsführer, der diesen 16-jährigen Bengel auf den Teich genommen hat und Umgang mit Geld gelehrt hat. Und das sah zum Beispiel so aus, dass es sich erkundigt hat, wie viel kriegt ein 16-jähriger Kerl im Durchschnitt an Taschengeld? Und dann hat dieser Millionenerbe auch nur seine 20 D-Mark Taschengeld bekommen. Herr Schweinerei! Mir gehört doch so viel! Ja, aber du lernst jetzt nicht. Dieser junge Kerl war nicht doof. Der ist zu seinen Schulfreunden und hat gesagt, pass mal auf. Und du glaubst gar nicht, wie viel in der Schule dem Knaben Geld geliehen hat. Und dann kam der 21. Geburtstag. Und was glaubt ihr, was da passiert ist? Da hat er gesagt, endlich habe ich mein Geld. Oh, wie schön. Das ist jetzt so entspannend. Jo, jetzt kann ich mir Zeit lassen. Oder? Nee. Morgens um 9, als die Bank aufgemacht hat,
war er als erster da. Wo kann ich unterschreiben, dass ich jetzt Vollmacht übers Konto habe? Und dann hat er die ganzen Schulkameraden eingeladen. Und die standen hinter ihm Schlange auf der Bank. Und als er seine Unterschriften geleistet hat, hat er zum Kassierer gesagt, so, raus mit den Scheinen und jetzt zahlen Sie die aus. Der war fair. Aber der hat doch keine Sekunde länger gewartet, sein Erbe anzutreten, oder? Wenn wir die Autorität des auferstandenen Christus in unserem Leben annehmen wollen, frage ich mich, warum wir manchmal so lange warten, um unser Erbe anzutreten. Was haben wir denn mit ihm geerbt? Was sagt uns die Bibel? Wo sitzen wir mit Christus zur Rechten Gottes? Mitregentschaft, Moment mal, wenn ich das Sagen habe, warum lasse ich dann den Teufel noch über mich bestimmen? Ich habe doch das Sagen. Ich darf doch jetzt die Schecks unterschreiben. Ich darf doch sagen, Vollmacht. Merkt ihr? Wir sind verblendet. Das ist das, was der Teufel uns so oft versucht hat beizubringen. Du hast keine Autorität. Nein, hast du nicht. Vielleicht bist du noch unterwegs. Vom 16. bis zum 21. Leben. Weil Gott die noch mehr kennt. Aber das Erbe gehört dir schon. Und ganz sicher, Gott zeigt dir, wann du was annehmen und unterschreiben darfst. Du hast Autorität. Lass uns nicht die Rollen vertauschen. Nicht der Teufel hat Autorität über uns. Wir haben Autorität über den Teufel. Wisst ihr, was die Japaner im Zweiten Weltkrieg gemacht haben? Nachdem schon Friedensverhandlungen und alles gelaufen sind, nachdem die Kapitulation der Japaner schon besiegelt war, gab es trotzdem noch einige Gefangenenlager in dem damals von Japan annektiert, stimmt nicht. Die sind in China einmarschiert und hatten eine Zeit lang die Hoheit über China. Und dort hatten sie im Zweiten Weltkrieg Gefangenenlager errichtet. So. Und selbst nach der Kapitulation haben sie den Gefangenen nicht gesagt, hey, ihr seid ein Sieger. Die waren weiter gefangen in dem Lager und die Besiegten haben über sie geherrscht. Und das ist, was der Teufel mit uns macht. Der sagt dir nicht, heute ist dein 21. Geburtstag. Du darfst jetzt zur Bank gehen und unterschreiben. Nein, sagt er. Ich glaube, du bist erst 18. Wart noch mal 3 Jahre. Ja? Der sagt, du bist der Gefangene. Der sagt dir nicht, du darfst jetzt über mich herrschen. Er ist halt der Vater der Lüge. So ist es. Also, wir dürfen beginnen, die uns zustehende Autorität auszuleben. Halleluja. Wie siegen wir denn? Wir siegen, indem wir ohnmächtig in Liebe sind. Das ist der Punkt 7. Wisst ihr, Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Was kann ein Schaf bitte schön gegen einen Wolf ausrichten? Kannst du davonlaufen? Ein Wolf ist schneller. Kann sich wehren? Hat nichts zu wehren. Also, was kann ein Schaf gegen einen Wolf tun? Leider nichts. Warum sagt dann
Jesus, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe.
Gemein! Jesus, was tust du mit mir?
Damit wir lernen, ohnmächtig in Liebe zu sein. Wenn ein Schaf nichts kann, eins kann's, zum Hirten laufen. Wenn du nichts kannst, eins kannst du zum Hirten laufen.
Der Sieg wird manchmal nur über das Kreuz errungen. Nämlich einfach die Liebe, die vom Kreuz, wir haben das so schön gesungen, seine Liebe strömt, fließt in Strömen. Ja? So, wo fließt sie denn hin? Zu mir, damit ich mich bade und wohlfühle? Nein, zu mir, damit sie weiterfließen kann, zu den anderen. Und das ist das, was uns den Sieg bringt, lieb zu sein. Die rechte Wange hinzuhalten, nicht den vernichtenden Schlag zum Schluss führen, sondern seine Liebe strömen zu lassen. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp im geistlichen Kampf. Ich liebe Hängematten. Ich finde, man schläft da richtig gut. Manchmal schlafe ich sogar im Sommer draußen in der Hängematte. Es ist schön, die frische Luft und das sanfte Schaukeln. Aber manchmal, wenn ich dann nicht Bäume habe, die weit genug entfernt sind, dann brauche ich ein zusätzliches Seil, damit halt die Hängematte da reinpasst. So, und nun bin ich ja etwas kräftiger. Und wenn ich dann so 2-3 Tage in so einer Hängematte liege, mit der Zusatzseil, wo ein Zusatzseil angebunden ist, dann passiert schon manchmal, dass ich den Knoten von dem Zusatzseil nicht mehr aufkriege. Und dann ist mir meine liebe Frau immer so ein Beispiel. Dann schmeiß ich das Seil manchmal schon in die Ecke. Wenn ich eine Viertelstunde probiert habe und meine Fingernägel schon drunter gelitten haben und dann nimmt sie das voller Geduld und sagt, soll ich dir nochmal zeigen? Und dann kriegt sie die Knoten auf. Mit einer Sanftmut, mit einer Liebe, wo mein überhaupt nichts gebracht hat. Und das ist manchmal so ein gutes Beispiel. Wir sind ja manchmal so, komm. Und das bringt oft manchmal nichts. Sanftmütig zu sein, das bringt oft was. Das bringt also den Sieg. Es ist die mächtigste Waffe im geistlichen Kampf. Johannes 1 sagt, dass die Liebe die Welt besiegt, überwunden hat. Ja? Ich höre mit einem letzten Beispiel auf. In der Zeit, als in China die Christen extrem stark verfolgt wurden, kam ein kommunistischer Parteifunktionär in eine christliche Schule. Es war ein Dorf, wo viele Christen gelebt haben und einige Lehrer haben sich zusammengeschlossen und haben auch in der Schule wirklich Evangelium verkündet und haben unter anderem dann auch dafür gesorgt, dass dort ein Kreuz aufgehängt wurde und dass auch morgens gebetet wurde. Und dann kam in diese Schule ein kommunistischer Parteifunktionär, sah sich um, riss dieses Kreuz von der Wand, schmiss es auf die Erde und hat diese Erst- und Zweitklässler aufgefordert, auf diesem Kreuz rumzutrampeln. Man war stille in der Klasse und keiner hat sich gerührt. Und plötzlich steht der Kleinste auf, so ein Erstklässler, kaum schmächtiger Junge, kaum wahrnehmbar, und geht zu diesem Kreuz hin und kniet sich vor diesem Kreuz hin und fängt an, dieses Kreuz zu küssen. Und während er das macht, kommen alle Kinder, knien sich zu diesem Kreuz und küssen dieses Kreuz. Und die Gegenwart Gottes war so mächtig, dieser Funktionär wollte auf die Kinder einschlagen und konnte das nicht. Und ist dann zornentbrannt rausgelaufen
Und diese Schule hatte Frieden, Liebe, Liebe. In diesem Fall in Form eines Kusses für Jesus. So wunderschön. Manchmal braucht es einfach etwas Mut, um scharf zu bleiben. Schafe brauchen Mut. Mehr Mut als Wölfe. Die haben ja ihre Waffen. Schafe brauchen Mut. Und damit höre ich auf. Ich wünsche euch ganz viel Mut. Ich wünsche, dass der Kampf des Glaubens einfach gekämpft wird, weil wir Mut haben. Weißt du, wir können viel über geistlichen Kampf reden. Ich hätte über die Pfeile reden können, die abgeschossen werden. Ja, wenn wir bei Mut sind. Einer der ersten Pfeile, den der Teufel abschießt, ist der Pfeil der Entmutigung. Und Entmutigung entgegne ich, wenn ich mutig bin. Wenn ich mich nicht runterziehen lasse durch Situationen, durch Umstände, durch das, was um mich herum ist. Sondern wenn ich den Helm des Heils aufsetze und sage, ich bin erlöst. Und weil ich erlöst bin, darf ich einen Weg gehen, zusammen mit ihm. Ich brauche mich nicht entmutigen lassen. Weil der den Pfeil abgeschossen hat, sowieso der Vater der Lüge ist. Also, was soll ich ihm glauben, wenn er mich entmutigen will? Mein Jesus, er schenkt mir Mut. Sonst hätte er mich nicht als Schaf unter die Wölfe geschickt. Ja? Also, ich darf mutig sein. Ich brauche mich nicht entmutigen lassen. Halleluja. Habt Mut. Steht auf. Verteilt 100 Kassetten. Ja? Macht es. Und dann wird einer kommen und sagen, hey, irgendwann da vor 2 Wochen habe ich da so eine Kassette von Ihnen gekriegt. Ich habe da noch ein paar Fragen. Ha? Könnt ihr euch das vorstellen? Ha? Ich schon. Seid gesegnet mit Mut. Amen. Heiliger Geist, wenn ich dich um etwas bitten darf, dann jetzt, dass du diesen Mut, von dem ich gerade gesprochen habe, jetzt hier in dieser Gemeinde wirksam werden lässt. Gieße aus deine Kraft neu auf jeden Einzelnen hier. Gieße deine Kraft neu aus, ohne Druck diese Waffenrüstung anzuziehen, dazustehen. Schmiede diese Gemeinde zusammen wie ein Mann im Vorwärtsgehen. Das bitte ich dich. Sei du hier. Amen.